3 und darum beschäftigen wir uns heute im 26. Kapitel der Apostelgeschichte bereits zum dritten Mal mit der Bekehrungsgeschichte von Paulus. Einmal war das Ereignis und dann zweimal steht es da, dass er es erzählt hat. Da könnte man jetzt fragen, ja, warum steht das so oft da? Reicht da, wenn das einmal ausführlich erklärt wird, warum dreimal? Man könnte aber auch fragen, warum nur dreimal? Denn ich bin überzeugt davon, Paulus wird das weitaus öfter erzählt haben als zweimal. Er hat eigentlich keine Gelegenheit auslassen, um über Jesus zu reden. Und was eignet sich da besser als die eigene Bekehrungsgeschichte? Aber zumindest dreimal hat es Lukas aufgeschrieben. Verschiedene Kommentatoren und Theologen teilen die Apostelgeschichte ein bisschen anders ein. Ich habe mir gedacht, man könnte es auch so drei teilen. So der erste Teil könnte man betiteln mit die Botschaft und die Juden. Dann schwenkt das etwas über. Und dann könnte man sagen, okay, die Botschaft und die Heiden. Und der letzte Teil, da geht es vorrangig um Paulus, da könnte man betiteln mit die Botschaft und der Botschafter. Und so auch der Titel heute für die Predigt im 26. Kapitel, die Botschaft und der Botschafter. Und ich habe da vier Doppelpunkte, könnte man sagen. Aber erinnern wir uns ein bisschen zurück zuerst an die Vorgeschichte. Paulus ist in Jerusalem verhaftet worden und befindet sich jetzt in Caesarea in Untersuchungshaft. Und der Statthalter Festus, der weiß nicht so recht, was er mit diesem lieben Paulus anfangen soll. Paulus hat sich auf den Kaiser berufen und sollte jetzt quasi nach Rom geschickt werden zum Kaiser. Aber so ohne eine wirkliche Begründung, warum er eigentlich angeklagt ist, ist das für Festus ja ein bisschen eine peinliche Sache. Er wird extra zum Kaiser geschickt. Der Kaiser muss sich höchstpersönlich damit beschäftigen. Und eigentlich weiß keiner, warum er eigentlich angeklagt ist. Und da kommt es ihm nur recht, dass sich König Agrippa da auch einmischt. Agrippa war ein relativ kleiner, unbedeutender jüdischer König, aber er war ein Freund Roms. Er und Festus dürften sich ganz gut verstanden haben. Und er hat sich auch in der jüdischen Religion, in der Kultur, in den Sitten und Gebräuchen gut ausgekannt. Das war Festus nur recht so. Also haben sie sich jetzt gemeinsam hingesetzt und haben Paulus angehört. Und Paulus hat es wieder einmal dafür genutzt, um über Jesus zu reden, um über das Evangelium zu reden. Und da lesen wir in Vers 1, darauf sagte Agrippa zu Paulus, es ist dir gestattet, in eigener Sache zu sprechen. Paulus hob die Hand und begann seine Verteidigungsrede. König Agrippa, ich schätze mich glücklich, dass ich mich heute vor dir gegen die Angriffe der Juden verteidigen kann. Vor allem, weil du ein hervorragender Kenner aller jüdischer Sitten und Streitfragen bist. Bitte höre mich geduldig an. Und dann rollt er das Ganze noch einmal auf und erzählt von seiner Bekehrung, dass er früher eben auch so ein strenger Pharisäer war, sehr auf Gesetze und Sitte der Juden bedacht. Aber dann ist er Jesus begegnet. Und es ist ihm klar geworden, dass Jesus der versprochene Messias ist, auf den er und das ganze Volk schon so lange gewartet haben. Und da steht in Vers 7, unser ganzes zwölfstämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht in der Hoffnung dieser Erfüllung, diese Erfüllung erleben zu dürfen. Also diese Erfüllung, diese Zusage Gottes, die Gott bereits ihren Vätern gegeben hat. Und wegen dieser Hoffnung, die er mit den Juden teilt, O König, werde ich ausgerechnet von den Juden angeklagt. Warum fällt es euch Juden denn so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Aber bis zu seiner Bekehrung hat Paulus das ja auch nicht begriffen. Aber dann ist ihm Jesus begegnet und er hat verstanden, dass er das bisher falsch verstanden hat. Er hat sich bekehrt und hat von Jesus dann eben den Auftrag erhalten, diese Botschaft unter den Juden und unter allen anderen Völkern bekannt zu machen. Und da lesen wir dann weiter in Vers 19. Deshalb habe ich mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt, König Agrippa, und verkündete die Botschaft zuerst in Damaskus und in Jerusalem, dann in Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Das erinnert etwas an den Anfang der Apostelgeschichte in Kapitel 1, den Missionsauftrag, ausgehend von Jerusalem in die ganze Welt. Und da lesen wir dann weiter ab Vers 21. Aus diesem Grund sind die Juden im Tempel über mich hergefallen und haben versucht, mich umzubringen. Aber Gott kam mir zu Hilfe und deshalb stehe ich bis heute als sein Zeuge vor den Menschen. Und ich bezeuge den Geringen und den Mächtigen nichts anderes als das, was sowohl die Propheten als auch Mose angekündigt haben. Der Messias, sagten sie, muss leiden und sterben und er wird als erster von den Toten auferstehen, um dem jüdischen Volk und allen anderen Nationen das Licht des Evangeliums zu bringen. Paulus, du bist verrückt geworden, unterbrach Festus ihn lautstark in seiner Verteidigungsrede. Deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Doch Paulus entgegnete, ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Der König, zu dem ich so freimütig spreche, weiß, wovon ich rede. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von diesen Dingen entgangen ist. Das alles hat sich ja nicht in irgendeinem Winkel abgespielt. König Agrippa, glaubst du dem Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa erwiderte, gleich überredest du mich noch, Christ zu werden. Darauf sagte Paulus, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute hören, das werden, was ich geworden bin. Ausgenommen natürlich dieser Fesseln. Darauf standen der König, der Statthalter, Berenike und die anderen auf. Beim Hinausgehen unterhielten sie sich über Paulus. Der Mann verdient weder den Tod noch das Gefängnis, war das einmütige Urteil. Und Agrippa sagte zu Festus, der Mann könnte jetzt frei sein, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Paulus war wirklich ein bemerkenswerter und ein mutiger Mann. Er steht zu seinem Gott und er steht zu der Botschaft, ganz egal, wer ihm jetzt gegenübersteht, ob das kleine, unbedeutende Menschen sind oder eben große Statthalter oder Könige. Und ich möchte jetzt vier so Kennzeichen der Botschaft und des Botschafters darüber reden. Und die Botschaft hat sich von damals bis heute nicht verändert. Und von dem her sind diese Kennzeichen für uns noch genauso gültig und wichtig wie damals. Das erste Kennzeichen ist, die Botschaft ist solide und wasserdicht. Und deshalb kann der Botschafter mutig, unerschrocken und entschlossen sein. Standhaft, gut begründet und trotz aller Anfeindungen hält die Botschaft stand. Und ein Teil der Botschaft erklärt Paulus in Vers 20. Ich sagte den Menschen, dass sie ihre Einstellung ändern, zu Gott umkehren und ein Leben führen sollen, das ihre Umkehr beweist. Da sehen wir so diese drei Teile der Bekehrung, könnte man sagen, Buße, Umkehr und veränderte Lebensweise. Oder wie ich oft sage, Entschuldigung, Danke und Bitte. Entschuldigung dafür, dass ich Gott bisher in meinem Leben ignoriert habe. Danke, dass er für meine Sünden gestorben ist, dass er mir vergibt. Und bitte, dass er mir jetzt hilft, ein Leben so zu leben, wie es Gott möchte. Buße, Umkehr und eine veränderte Lebensweise. Buße, was heißt das? Buße bedeutet, dass man erkennt, dass man in eine falsche Richtung unterwegs war. Bevor man ein Problem lösen kann, muss man mal erkennen, dass man ein Problem hat und was genau das Problem ist. Und das Problem oder Teil vom Problem ist, dass wir uns oftmals viel zu gut vorkommen. Wir sind ja eigentlich eh ganz nette Menschen und eigentlich müsste ja Gott zufrieden sein mit uns, oder? Gerade jetzt zu Ostern haben wir ja wieder den Tod und die Auferstehung Jesu gefeiert. Und das ist auch die Zeit, wo Menschen, die sonst nicht so religiös sind und nicht so oft in der Kirche sind, vielleicht doch wieder mal in die Kirche gehen oder zumindest am Samstag lässt man das Osterfleisch vom Priester weihen, bevor man es dann mit der Familie isst. Ich kenne auch viele Leute, die jetzt zwischen Fasching und Ostern wieder gefastet haben, auf Fleisch und oder auf Süßigkeiten verzichtet haben. Das sollte Gott doch wirklich zufrieden sein mit uns, oder? Wir sind eh so brav, wir tun eh so vieles. Oder wie unser Fernsehkaiser immer wieder sagt, du musst auch ein bisschen brav sein. Manche kennen vielleicht auch noch das alte Lied, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind. Das sieht selbst der Petrus ein und er lässt uns gerne rein. Wir waren ja auf Erden schon die reinsten Engelein. Und das stimmt eben nicht. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach eine falsche Selbsteinschätzung. Man könnte es vielleicht mit einem Krebskranken im Anfangsstadium vergleichen, der sich eigentlich noch voll gesund fühlt, keine Probleme hat, aber in ihm drinnen fängt bereits der Krebs an zu nagen und frisst ihn eigentlich von innen her auf. Wir kommen uns selbst vielleicht eh recht gut und brav vor, aber in Gottes Augen sind wir das nicht. Weil der Maßstab eben nicht unser eigenes Empfinden von Bravsein ist, sondern Gottes Heiligkeit. Und so heilig wie Gott ist eben niemand von uns. Und von diesem falschen Denken muss man eben weg, umdenken, Buße tun. Und wenn man das Problem dann einmal erkannt hat, ist der nächste Schritt, dass man umkehrt. Runter vom falschen Weg und rauf auf den richtigen Weg. Und der richtige Weg hat nur einen Namen, nämlich Jesus. Er ist für meine, für deine, für unsere Sünden gestorben. Er ist auferstanden als erster von vielen, damit alle, die an ihn glauben, auch auferstehen werden und ewig leben werden. Und diese Umkehr hat dann eben praktische Auswirkungen. Ein geändertes, ein verändertes Leben. Und das hat Paulus gepredigt. Und, ab Vers 21 dann, aus diesem Grund sind die Juden im Tempel über mich hergefallen und haben versucht, mich umzubringen, weil er genau das gepredigt hat. Aber seine Gegner haben ein Problem gehabt. Sie konnten nicht sagen, dass Paulus jetzt ein Spinner ist oder ein Lügner ist, denn alles, was er gepredigt hat, was er gesagt hat, seine Botschaft, das hat er sich nicht aus den Fingern gesaugt, das hat er sich nicht aus den Ärmel geschüttelt. Er ist auch nicht irgendwo alleine in eine Höhle gegangen, hat ihn dann irgendwo, ein Geist hat ihn besucht und der hat ihm dann irgendwelche Sachen erklärt. Nein, all das, was er predigt, was er sagt, hat eine lange, lange Vorgeschichte. Das ganze Alte Testament sagt genau das aus, was Paulus jetzt sagt. Es wurde vorhergesagt und hat sich jetzt eben in Jesus erfüllt. Die ganze Botschaft, die Paulus bringt und predigt, beruht auf dem, was seit Jahrhunderten im Alten Testament geschrieben steht und hat sich jetzt eben in Jesus erfüllt. Und deshalb ist die Botschaft wasserfest, sie ist sogar bombenfest. Sie ist nicht zu erschüttern und nicht zu widerlegen. Und vor 2 Wochen haben wir von Hiob gehört und Hiob hat einmal eine bemerkenswerte Aussage getätigt in Kapitel 19. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Das Buch Hiob, nimmt man an, ist das erste oder eines der ersten Bücher überhaupt in der Bibel. Und bereits da ist dieses tiefe, tiefe Wissen zu lesen. Nicht hoffen wir mal, schauen wir mal. Keine Vermutung, kein Vielleicht, nein, tiefe Glaubensgewissheit. Und diese Glaubensgewissheit zieht sich dann eben durch die ganze Bibel. Da sind wir wieder beim roten Faden. Man kann das alles nachlesen. Jesu Geburt, der Ort, der Zeitpunkt, sein Leben, sein Leiden, sein Sterben, die Auferstehung, all das ist schon alles vorher angekündigt worden, aufgeschrieben gewesen. Man kann es nachlesen, man kann das überprüfen, ob das mit dem übereinstimmt, was Paulus predigt. Und man wird draufkommen, das ergibt Sinn. Das passt zusammen. Das spiegelt genau das wider, was im Alten Testament vorhergesagt wurde. Und Paulus sagt dann weiter, und ich bezeuge den Geringen und den Mächtigen nichts anderes als das, was sowohl die Propheten als auch Mose angekündigt haben. Dem Messias, sagten sie, muss leiden und sterben, und er wird als erster von den Toten auferstehen, um dem jüdischen Volk und allen anderen Nationen das Licht des Evangeliums zu bringen. Jetzt reagiert Festus an dieser Stelle etwas ironisch und will Paulus, der sich da scheinbar etwas in Ekstase geredet hat, wieder ein bisschen einbremsen. Vers 24, Paulus, du bist verrückt geworden, unterbrach Festus ihn lautstark in seiner Verteidigungsrede. Deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Paulus, jetzt werd da mal nicht fanatisch, komm wieder ein bisschen runter, bleib am Teppich. Und wir wissen ja, Genie und Wahnsinn gehen oft Hand in Hand. Oft sind Menschen, die sehr gebildet sind, sehr belesen sind, großes Allgemeinwissen haben, auch ein großes Fachwissen haben, in anderen, vor allem sozialen Bereichen, dann vielleicht ein bisschen schräg drauf. Es ist alles ein bisschen sehr verkopft, aber was das praktische Leben angeht, da sind sie irgendwie ein bisschen schräg. Aber Paulus sagt dazu, nein, ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Paulus ist weder fanatisch, er fantasiert da nicht, er redet wahr und vernünftig. Das sind Fakten, das sind Tatsachen und keine Märchengeschichten. Die Botschaft hat eine lange Vorgeschichte, ist lange, lange vorher schon von allen Propheten des Alten Testaments angekündigt worden. Und deshalb ist diese Botschaft so solide und wasserdicht. Vers 26, der König, zu dem ich so freimütig spreche, weiß, wovon ich rede. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von diesen Dingen entgangen ist. Das alles hat sich ja nicht in irgendeinem Winkel abgespielt. Das ist der zweite Grund, warum diese Botschaft vernünftig ist und dass es vernünftige Argumente gibt dafür. Das eine ist, dass es eine lange Vorgeschichte hat. Das andere ist, dass das nicht irgendwo versteckt oder geheim passiert ist. Es ist in Israel, in Jerusalem passiert. Jesu Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, das alles sind keine Geheimnisse. Das ist alles beobachtet worden. Es ist öffentlich passiert. Viele haben das miterlebt. Viele haben ihn auch nach der Auferstehung noch gesehen, erlebt, mit ihm geredet, mit ihm gegessen. Und zu diesem Zeitpunkt hat es auch noch viele Augenzeugen gegeben, die das bezeugt haben. Das Evangelium ist keine esoterische Geheimlehre, wo ein paar wenige Erleuchtete irgendwelche besonderen Einsichten haben. Es sind keine persönlichen oder subjektiven Erfahrungen oder Gefühle. Nein, das Evangelium, das sind geschichtliche Fakten und Tatsachen, die öffentlich passiert sind und viele Menschen erlebt haben. Deshalb ist diese Botschaft so wasserdicht und solide. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst. Es geht um Wissen, es geht um Tatsachen. Und deshalb kann Paulus, ja können wir, können alle Botschafter Jesu auch so mutig und entschlossen auftreten, weil wir diese feste und tiefe Glaubensgewissheit haben. Keine Vermutungen, sondern eine solide und wasserdichte Botschaft. Das zweite Kennzeichen ist, dass die Botschaft unverschämt ist. Heutzutage wird ja Toleranz sehr groß geschrieben, aber oft habe ich das Gefühl, dass das auch nur in Theorie so ist, denn in vielen Bereichen ist unsere Gesellschaft sehr intolerant. Und die Meinungen anderer Menschen werden oft eben nicht toleriert. Kinder dürfen heute schon einmal Indianer spielen, weil das politisch nicht korrekt ist. Und es gibt viele Bereiche, wenn du da eben nicht der allgemeinen Auffassung bist, wird das einfach nicht toleriert. Aber in Bezug auf Wahrheit und Glauben, da wird gefordert, dass alle sehr tolerant sind. Dass man immer alles so stehen lassen muss, was die anderen sagen. Du kannst glauben, was du bist, aber lass alle anderen damit in Ruhe. Das ist alles Privatsache, es geht niemandem was an. Und wir lassen unsere Mitmenschen eben damit nicht in Ruhe. Und von dem her ist unsere Botschaft unverschämt. Auf den Punkt gebracht, sagen wir Menschen, dass sie Sünder sind, dass sie Dreck am Stecken haben. Wir zeigen mit dem Finger auf versteckte Leichen im Keller, über die keiner reden will. Wir sagen ihnen, dass sie ohne Jesus zur Hölle fahren, zum Teufel gehen. Und dass Jesus der Einzige ist, der sie davor bewahren kann. Und das ist unverschämt. Das ist wirklich unverschämt. Und in Australien hat einmal ein Prediger von einem anderen Prediger erzählt, zu dem ist nach dem Gottesdienst eine Frau hinkommen, ganz aufgebracht, und hat gesagt, wie können Sie es wagen? Wie können Sie es wagen, mich, wo ich mich so engagiere in der Kirche, mich als Sünderin nennen? Wie können Sie sowas wagen? Und es ist wirklich unverschämt, wenn du einem anderen Menschen sagst, dass er Sünder ist, dass er Dreck am Stecken hat. Aber seit 2000 Jahren lassen Christen eben andere Menschen nicht in Ruhe ihr Leben ohne Jesus leben. Na, wir reden über Jesus, wir bezeugen Jesus und wir treten ein für Jesus. Nicht als eine Möglichkeit unter vielen, ich glaube halt an Jesus, du halt nicht, du glaubst irgendwas anderes, ist auch okay. Nein, es ist nicht okay. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt im Endeffekt nur zwei Endstationen, Himmel oder Hölle. Und wir wollen nicht, dass Menschen um uns herum in der Hölle landen. Deshalb reden wir über Jesus und lassen sie nicht einfach in Ruhe. Und es gibt keine Alternative zu Jesus. Niemand hat je so gelebt, wie Jesus gelebt hat. Niemand hat jemals so gepredigt, wie er gepredigt hat. Niemand ist für meine Sünden gestorben. Und niemand sonst ist wieder von den Toten auferstanden. Und niemand sonst kann mich versöhnen mit Gott, dem Vater. Und deshalb können wir nicht schweigen. Nicht, weil wir Besserwisser sind oder weil wir rechthaberisch auftreten wollen. Nein, weil wir die Alternative kennen. Und diese Alternative zu Jesus ist nicht schön. Also unsere Botschaft ist unverschämt. Aber der Botschafter ist nicht unverschämt oder unhöflich. Die Botschaft ist unverschämt, ja, aber das heißt nicht, dass wir unhöflich auftreten sollen. Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir das bedenken. Wir kommen nicht mit der Turn-or-Burn-Methode und hauen Menschen nicht die Bibel um die Ohren. Paulus ist immer sehr höflich, sehr taktvoll aufgetreten. Egal, mit wem er jetzt geredet hat. Mit seinem eigenen Volk, mit den Juden, mit Nichtjuden, mit kleinem Fußvolk oder mit Königen oder Statthaltern. Er ist immer sehr höflich, taktvoll, zuvorkommend, respektvoll aufgetreten. Es reicht, dass unsere Botschaft so unverschämt ist. Wir müssen nicht noch was draufsetzen und noch unverschämter werden. Paulus würde sagen, das sei ferne. Auf keinen Fall sollen wir unhöflich und respektlos Menschen begegnen. Das Dritte ist, dass die Botschaft dringlich ist. Aber das heißt nicht, dass der Botschafter aufdringlich sein soll. Er soll nicht aufdringlich sein. Paulus belästigt niemanden, der Nein sagt zu Jesus, der davon nichts wissen will. Er belästigt die Leute nicht. Er traktiert sie nicht, er lauft ihnen nicht hinten nach und predigt sie voll bis oben hin, wenn er merkt, die wollen das nicht hören. Wenn Menschen die Botschaft nicht hören wollen, nicht glauben wollen, dann akzeptiert er das und er sucht andere, die es wollen. Unsere Botschaft ist nicht aufdringlich, aber sie ist dringlich. Heute, wenn man seine Botschaft hört, soll man heute darauf reagieren. Keiner weiß, wie lange noch Zeit ist. Unsere Botschaft, wir als Botschafter, wir sind nicht aufdringlich, aber die Botschaft ist dringlich. Und das Vierte ist, dass die Botschaft zielgerichtet ist. Aber der Botschafter drängt oder manipuliert deshalb nicht. Die Botschaft für Jesus, Botschafter sein für Jesus, das ist kein Hobby, kein Spaß. Einer tut halt gern basteln, wir dann halt gern predigen und von Jesus reden. Nein, es hat einen bestimmten Grund, warum wir das machen. Vers 28 steht, Agrippa erwiderte, gleich überredest du mich, noch Christ zu werden. Oder anders übersetzt, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Was ist das für eine Aussage? Ironisch, wahrscheinlich auch, aber ganz unberührt wird ihm das, was Paulus gesagt hat, nicht lassen haben. Es fehlt nicht viel, aber anscheinend doch zu viel. In der Arbeit sehe ich oft, vor allem im Winter halt, dass meine Patienten Fernsehen und da sind halt dann oft Skirennen und zwischen ersten und zweiten, da fehlen dann oft nur wirkliche wenige Hundertstelsekunden. Eben nicht viel, aber es reicht eben nicht für den ersten Platz. Zweiter. Knapp daneben ist eben auch vorbei. Und man sagt, Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Man könnte auch sagen, bei Gott gibt es keinen zweiten Platz. Es gibt nur Gewinner und Verlierer. Diejenigen, die zu Jesus gehören, werden einmal den Siegeskranz bekommen und einen zweiten Platz gibt es eben nicht. Es reicht nicht, dass man sich für Theologie oder für die Bibel interessiert, dass man ab und zu mal einen Gottesdienst besucht oder zu Ostern eben sein Fleisch weihen lässt. Das reicht nicht. Interessieren reicht nicht. Umkehren muss man. Vers 29, darauf sagte Paulus, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute hören, das werden, was ich geworden bin. Ausgenommen natürlich diese Fesseln. Wenn wir mit jemandem über Jesus reden, dann sind wir oft so, vielleicht sogar zu taktvoll und wir wollen ja niemanden auf die Zehen treten, wir sind ein bisschen zu höflich. Und wenn dann Evangelisation ist, dann hinten noch, ja, waren da und dort gute Gespräche, wir sind gut ins Gespräch gekommen. Aber es ist alles ein bisschen schwammig. Man kommt irgendwie oft nicht so richtig auf den Punkt. Und Paulus hat ein klares Ziel gehabt bei seinen Gesprächen. Alle seine Gespräche und auch seine Verteidigungsreden haben ein klares Ziel gehabt. Er will, dass Menschen Jesus erkennen, so wie er Jesus erkannt hat. Gott will, dass alle Menschen die frohe Botschaft hören und darauf reagieren. Bestenfalls mit Buße und Umkehr. Aber dass unsere Botschaft ein klares Ziel verfolgt, heißt nicht, dass wir jetzt versuchen, Menschen irgendwie so zu beeinflussen und zu manipulieren, so durch eine gute Rhetorik und imposantes Auftreten irgendwie so quasi Menschen so ein bisschen ins Reich Gottes rein navigieren und vielleicht sogar reinschubsen, übertölpeln. Man sagt ja, der Zweck heiligt die Mittel, aber das ist nicht so. Der Zweck heiligt die Mittel nicht. Und das hat das Evangelium auch gar nicht nötig, dass man da irgendwie mit einer gewissen Taktik irgendwie Menschen versuchen, ins Reich Gottes reinzuschubsen. Und das funktioniert auch nicht. Ich habe schon erlebt bei Pro-Christ-Veranstaltungen oder anderen Evangelisationen, dass dann Menschen halt so irgendwie so als Gruppenzwang halt bei der Bekehrung dann auch mit aufgestanden sind. Aber solche Scheinbekehrungen, die halten nicht, weil es eben keine richtigen Bekehrungen sind. Noch einmal, wir sollen nicht unverschämt sein. Die Botschaft ist unverschämt, aber wir sollen es nicht sein. Und wir sollen nicht versuchen, durch fadenscheinige Rhetorik und Manipulation Menschen ins Reich Gottes reinzuschubsen. Das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, dass wir jetzt plump, dummselig und stumpfsinnig daherreden sollen, irgendwie ist eh wurscht. Nein, Paulus war ein Meister der Rhetorik, er hat ganz genau darauf geachtet, wie er mit wem redet und hat sein Verhalten, seine Sprache immer an seine Zuhörer angepasst. Er war sehr fokussiert. Da lesen wir im 1. Korintherbrief im 9. Kapitel auch darüber, er ist den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche, er ist allen Menschen alles geworden, um viele zu gewinnen. Und wir wollen Menschen gewinnen, aber wir wollen sie nicht überrumpeln. Und wir nennen uns eine Freikirche, weil wir einerseits keine Kirchensteuer haben, sondern freiwillige Spenden einheben und weil wir eine freiwillige Mitgliedschaft haben. Weder Mama noch Papa noch sonst irgendwer kann einen anderen ins Reich Gottes reinschubsen. Und so ein Nachplappern, ja, ich bereue meine Sünden und ja, ich glaube an Jesus, das funktioniert nicht. Fassen wir nochmal zusammen. Die Botschaft ist wasserdicht und solide. Deshalb kann der Botschafter mutig, unerschrocken und entschlossen sein. Unsere Botschaft ist standhaft, gut begründet, lange zuvor schon vorbereitet und vorhergesagt und in Jesus erfüllt worden. Und das ist alles nicht irgendwo geheim passiert, sondern öffentlich. Und es gibt dem Botschafter eben Mut und Entschlossenheit. Zweitens, die Botschaft ist unverschämt, aber wir als Botschafter, wir sollen nicht unverschämt oder unhöflich sein. Menschen auf Sünde, Tod und Teufel anzusprechen, ist nicht nett, aber es ist notwendig. Und das bedeutet aber nicht, dass wir die Menschen mit der Bibel erschlagen sollen. Drittens, die Botschaft ist dringlich, aber der Botschafter ist nicht aufdringlich. Heute, wenn man die Botschaft hört, soll man darauf reagieren. Keiner weiß, wie lange noch Zeit ist. Aber jemanden lästig hinterherlaufen und so mit Traktaten bewerfen, wird nichts bringen. Das wird ihn nicht zur Umkehr bewegen. Und viertens, die Botschaft ist zielgerichtet, aber der Botschafter drängt oder manipuliert nicht. Wir reden über Jesus aus einem bestimmten Grund. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Aber diese Entscheidung muss ein jeder persönlich für sich und freiwillig aus freien Stücken treffen. Wie die Geschichte dann weiterging, wissen wir, Paulus ist dann nach Rom geschickt worden. Was aus Festus und Agrippa geworden ist, wer weiß es. Es hat nicht viel gefehlt, aber anscheinend doch zu viel. Wie angekündigt, werden wir jetzt noch eine zweite Gebetszeit haben, vor allem für Bitten. Und beten wir einfach dafür, dass wir immer seltener über Menschen sorgen müssen, es hat nicht viel gefehlt. Es hat nicht viel gefehlt, aber leider zu viel. Und beten wir, dass wir immer öfter über Menschen sorgen können, gerade noch rechtzeitig. Gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. Beten wir jetzt. Im Hebräer Kapitel 3 steht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Amen.